Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich war in dieser Woche in Frankfurt und habe den Deutschlandchef von JP Morgan, Stefan Povali, in seinem Büro im 22. Stock getroffen. Nach unserem letzten Podcast im Frühjahr war es nämlich an der Zeit für ein Update. Als Investmentbanker hat er einen exzellenten Blick auf die zukünftigen Börsengänge und andere große Deals. Außerdem arbeitet JP Morgan an einem Projekt für eine eigene Endkundenbank in Deutschland unter der Marke Chase. Der Chef Jamie Dimon hat dieses Projekt im Sommer erst in Berlin verkündet und vorgestellt. Über diese Pläne, seine Sicht auf den Investmentmarkt und inwiefern Startups in Zukunft ihre Geldgeber stärker aussuchen müssen, darüber habe ich mit Stefan im Podcast gesprochen. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Kaspar, schön dich zu sehen.
Du bist jetzt schon das zweite Mal hier. Von daher, ja, ist, glaube ich, auch nach einem halben Jahr so viel passiert, dass es sich lohnt, da irgendwie nochmal ein kurzes Update zu geben.
Auf jeden Fall. Time flies, ist viel passiert in den letzten Monaten, ja.
Lass uns am Anfang mal mit einem sehr ernsten Thema starten. Und zwar, der Krieg in Israel, der Hamas-Terror hat uns in den letzten Tagen, glaube ich, alle ziemlich beschäftigt. Wir sind jetzt sicherlich nicht der richtige Podcast, um hier irgendwie über den Konflikt und Geopolitik irgendwie zu diskutieren. Aber das Ganze findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern hat die Tech-Welt auch sehr, sehr stark beeinflusst, weil einfach sehr viele wichtige Unternehmen, Startups in Tel Aviv vor allem und auch in ganz Israel sitzen und Israel einfach ein sehr, sehr wichtiger Tech-Hub ist.
Ja.
Von daher würde mich mal deine sozusagen Marktperspektive interessieren, inwiefern du einfach diesen Konflikt gerade siehst, wie er die Tech-Welt tiefgreifend beeinflussen könnte.
Ja, also eine Tragödie und schockierend, was hier passiert ist in den letzten Tagen und ich glaube, keiner kann abschätzen, wie lange das in welcher Form weitergehen wird, aber fokussiert auf deine Frage, du hast vollkommen recht, Israel ist ein wahnsinnig wichtiger Tech-Hub geworden über die Jahre. Herausragende Dichte an super tollen Unternehmen, super Technology, Unicorns und so weiter. Und also so wie wir das beobachten und mit unseren Kollegen in Israel sprechend, das Land ist in einer gewissen Schockstarre. Es ist Krieg und in dieser Zeit stehen, glaube ich, wirklich Business-Themen hinten an und das auch zu Recht. Ich glaube, die Frage ist, wie lange wird das so weitergehen? Aber der Markt ist natürlich verunsichert, die Leute sind verunsichert. Das kann natürlich Auswirkungen haben. Was wir nicht hören oder nicht mitbekommen, ist, dass man über, ich sage jetzt mal, Verlagerung oder Abwanderung in andere Standorte nachdenkt. Ich glaube, das ist vielleicht zu früh und hoffentlich muss das auch nicht erfolgen. Aber uns ist wichtig, auch unsere Kunden so gut wie möglich zu unterstützen, die in Israel sind oder Israel Bezug haben, und das so normal wie möglich weiter aufrechtzuerhalten.
Inwiefern zu unterstützen?
Ja, viele Kunden haben ja auch Kontenverbindungen und brauchen unsere Services, brauchen Beratung, brauchen Kapitalmarktzugang und so weiter. Und da sind wir für unsere Kunden so da wie an jedem anderen Tag und versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten, Normalität hier sicherzustellen. Aber ich glaube, die viel größere Frage ist, wie gehen die nächsten Wochen weiter? Und was sind dann wirklich Auswirkungen für die Bevölkerung in Israel?
Ja. Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Glaubst du denn, also es gibt ja zurzeit nochmal so eine Diskussion auch um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Geldern um, zum Beispiel aus Katar, die ja die Hamas finanzieren sollen. Also es gibt so zumindest diesen Vorwurf. Inwiefern glaubst du, wird das diese Diskussion, die gab es ja bei Khashoggi auch schon mal, bei der Tötung des Journalisten, inwiefern werden Startups quasi auch genauer gucken müssen, von wem kann ich Geld eigentlich noch annehmen?
Ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Und denk mal, wir hatten ja das Thema auch gesehen mit Russland, wo russische Investoren ja auch in der einen oder anderen Struktur investiert haben. Und da ist die Scrutiny ja auch durch die Decke gegangen. Ich glaube, das Thema Ethik und wo kommt mein Geld her, wo ist meine Support Base, ist so wichtig wie noch nie zuvor. Und gerade in Konfliktzeiten realisiert man eigentlich, wie wertvoll und wichtig es ist, hier eine klare Linie zu fahren. Also danke dir, dass du den Punkt ansprichst. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und sollte allen zu denken geben, die sich überlegen, nicht nur, wenn ich eine Fundraising-Runde mache, wie viel raise ich und was sind die Terms, sondern auch von wem und was steht dahinter. Das ist, glaube ich, ein guter Reminder, der immer wichtiger wird.
Ja. Ich meine, gerade in den letzten Monaten muss man ja sagen, war es so, dass eigentlich viele eher wieder zu den saudischen Staaten geguckt haben, weil einfach in Amerika und Co. das Geld nicht mehr so locker saß.
Ja, absolut. Aber ich glaube, da muss man auch stark differenzieren, was mit wem und wer steht dahinter. Also ich glaube, man darf da nie eine Region über einen Kamm scheren und sagen, die sind alle gleich. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen und den Fehler nicht begeben. Aber die Due Diligence und die Scrutiny hinter der Support Base und hinter der Funding Base, die wird weiterhin steigen und aus meiner Sicht zu Recht.
Das heißt ja beim Umkehrschluss auch wieder, dass am Ende für die seriösen, guten Firmen sozusagen die Zahl der Investoren, die in Frage kommen,
wahrscheinlich sinkt.
Rapide sinken wird.
Ja, ob es rapide ist, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht rapide, aber es wird selektiver. Und ich muss aber sagen, die wirklich erfolgreichen europäischen und auch deutschen Tech-Unternehmen, eigentlich nicht nur Tech, sondern junge Unternehmen, die Fundraising-Runden gemacht haben, die haben sich schon ziemlich genau überlegt, wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt. Also ich sehe bei vielen, auch unserer Kunden, dass hier wirklich sehr sorgfältige Hausaufgaben gemacht wird, im Sinne von Investorenbasis, wer wird überhaupt angesprochen, wer ist überhaupt eligible reinzukommen. Also ich sehe jetzt da keine große Verzerrung, aber es ist sicherlich eine gute Erinnerung, dass man hier eben besonnen und vorsichtig agieren sollte.
Ja. Du hast im Podcast Anfang des Jahres, warst du eigentlich relativ zuversichtlich, was so Börsengänge und Exits angeht. Hast davon gesprochen, dass sich die IPO-Pipeline ja irgendwie gefüllt hat. Wie blickst du heute so ungefähr ein Dreivierteljahr später oder ein halbes Jahr auf die Aussage zurück?
Sehr, sehr positiv eigentlich auf die Aussage zurückblicken, weil die Pipeline hat sich in der Tat weiter gefüllt und die Pipeline ist sehr hoch. Wir sehen allerdings, dass die Marktstärke ist nach wie vor sicherlich auch verunsichert durch das gesamtwirtschaftliche Umfeld, durch viele Fragezeichen, die wir eben geopolitisch noch haben. Also wir beobachten, dass der IPO-Markt, der tendenziell immer wahrscheinlich der sensitivste Markt ist, was Volatilitätsausschläge angeht, im Sinne von, man muss hier Investoren heranführen, an eine neue Proposition hier die Arbeit zu machen, in einen neuen Titel zu investieren. Das ist immer schwieriger als Bestandstitel zu handeln etc. Und wir sehen, dass die Volatilität einfach hier nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Es gingen einige Deals durch, wir haben auch einige Deals gemacht. Von einem ARM-IPO zu sprechen, von Instacart zu sprechen in Amerika, Birkenstock, die letzte Transaktion, die wir gemacht haben. Aber wir sehen auch, dass im Aftermarket-Trading immer noch ein hoher Grad an Volatilität besteht. Viele von den Titeln sind vielleicht anfangs kurz hochgegangen, aber tendenziell jetzt auch wieder runtergegangen. Also es ist sicherlich kein so schönes Bild, wie man sich das erhofft. Um nachhaltig zu argumentieren, IPOs sind eine gute Anlage und Investoren, bitte schaut euch die nächsten IPOs an. Aber wir sind insofern zuversichtlich, weil wir wissen, dass so viel Kapital bereit stünde, um neue Börsengänge zu unterstützen. Für uns ist, glaube ich, die große Frage, Wo muss das Bewertungsgleichgewicht liegen, um hier auch wirklich vernünftige Aftermarket-Performance zu bewerkstelligen?
Also du meinst dann praktisch, was passiert, nachdem die Firma gelistet ist?
Genau, ja. Handelt es rauf, handelt es runter. Ja. Und da wird es immer Volatilität geben. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, auch Stichwort eben der Krieg in Israel, das ist natürlich ein schwieriges Umfeld, um hier kohärent Leute zu halten, die dann eher zukaufen und nicht verkaufen. Also es ist nach wie vor ein angespannter Rahmen, den wir hier beobachten, der es natürlich nicht einfach macht, viele IPOs jetzt zu bringen. Ja. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist der Optimismus immer noch da, dass wir Deals sehen werden. Wahrscheinlich nicht die hohe Intensität, die wir uns alle erhofft hatten, aber für die richtigen Titel, die kommen werden, allerdings nicht um jeden Preis in jedem Marktfenster. Das heißt, gibt einige potenzielle Emittenten, die sich jetzt natürlich überlegen, naja, jetzt habe ich Israel draußen, es sind hohe Unsicherheitsgrade da, lohnt es sich jetzt einen Börsengang zu machen oder warte ich lieber entweder später in diesem Jahr oder dann tendenziell im nächsten Jahr? Und viele von unseren Kunden sind natürlich jetzt genau in dieser Abwägung, in welchem Zeitfenster möchte ich emittieren.
Hm. Inwiefern spielen da die von dir angesprochenen IPOs eine Rolle, dass man quasi schon sieht, okay, da die performen jetzt noch nicht so super gut, sondern sind so 10-20% unter Ausgabepreis? Inwiefern beeinflusst das vielleicht auch dieses Momentum, diese Stimmung, dass man sagt, so okay, nee, dann lassen wir lieber erstmal die Finger davon und warten erstmal weiter.
Ja, also ich glaube, realistisch muss man sich anschauen, zu welchen Bewertungen sind diese Emissionen gekommen, wie attraktiv sind die Bewertungen auch im Vergleich zu Coms, und man sieht wahrscheinlich, dass man ein Fair Value in vielen Fällen argumentieren kann, und einige Investoren sitzen da jetzt mal drin und haben auch jetzt keine Panik, hier verkaufen zu müssen, und sitzen das durch, und das wird auch wieder steigen. Also da gibt es viele besonnene, erfahrene Long-Only-Investoren, die ein View nehmen und sagen, da bleiben wir jetzt drin und das ist alles okay. Also es gibt, glaube ich, eine Gruppe an Investoren, die tendenziell einen längeren Blickwinkel haben. Und dann gibt es aber natürlich eher kurzfristig orientierte Fonds, inklusive Hedgefonds, die natürlich mehr auf die Volatilität schielen. Und in Summe ist das Umfeld sicherlich so, dass sich viele potenzielle Emittenten natürlich fragen, ist das richtige Fenster, wie von mir angesprochen, oder warten wir lieber ab? Also insofern ist, glaube ich, die Conclusio, dass wir in diesem Jahr nicht so viele IPOs sehen werden, wie wir eigentlich erhofft hätten und wie man eigentlich aufgrund von Fundamentalanalyse Kapitalverfügbarkeit darstellen könnte. Aber ultimativ will das Geld investiert werden, und insofern gehen wir davon aus, dass sich wahrscheinlich eine leichte Verschiebung dieser Pipeline-Umwandlung einstellen wird. Aber keine Änderung sozusagen. IPO-Markt wird nach wie vor ein relevanter Exit-Markt sein für viele tolle europäische Unternehmen. Aber in diesem Jahr werden wir nicht so viele Dinge sehen.
Du hast ja das Thema Bewertung gerade schon auch erwähnt. Es gab ja schon eigentlich seit auch dem Corona-Hype gab es ja immer diese Diskussion um diesen IPO-Pop, dass quasi am ersten Tag es quasi so einen großen Anstieg gab. Und dann viele argumentiert haben, okay, das ist eigentlich falsch bepreist, weil die langfristigen VCs, die sich da irgendwie den Arsch aufgerissen haben, dann quasi nicht so stark partizipieren wie die Leute, die quasi einen Tag dabei sind. Dann wurde es höher bepreist, dann gab es oft diesen IPO-Pop nicht mehr. Wie guckst du da aus einer professionellen Perspektive drauf? Sollte es den geben, sollte es den nicht geben?
Wie? Ja, also ich glaube, die Frage ist immer, man spricht von einem IPO-Discount, das heißt, wenn die Fair-Value-Bewertung eines Titels eben zu einem gewissen Grad hier angesetzt würde, dass man da dennoch einen Discount sieht, um natürlich neue Investoren zu motivieren, da wirklich reinzukommen und mehr oder weniger eine Prämie zu zahlen für die Tatsache, dass hier Risiko genommen wird. Also diese Dynamik wird man immer dabei haben. Man muss natürlich jetzt hier auch sagen, in vielen IPOs wird ja nicht die ganze Firma verkauft, sondern es wird vielleicht 20, 30, 40% verkauft, und die Bestandsinvestoren, ob das Private Equity oder Venture Capitalists oder wer auch immer ist, partizipieren dann natürlich auf der Kurve, wenn sich der Titel nach oben bewegt, mit dem Großteil ihrer Holdings, weil da nur der Minderheitsanteil verkauft wurde. Also es ist immer ein Für und Wider.
Okay. Wenn man sich so die Themen anguckt, die jetzt irgendwie möglicherweise in den nächsten Monaten an die Börse gehen oder verkauft werden auch, wie sieht es da aus? Man hat ja das Gefühl, dass zum Beispiel Fintech, da gab es ja mit N26 und Solaris zwei Firmen, die in so einer Hochphase während Corona eigentlich schon sich vorbereitet haben, intern auf den Börsengang, und bei denen man jetzt sagen oder auch öffentlich gesagt wird, wir warten jetzt erstmal sozusagen ein paar Jahre noch. Inwiefern siehst du da thematisch Fintech auch irgendwie die nächsten heißen Kandidaten, oder ist es eher so, dass sich das Thema verschiebt?
Ja, also ich glaube, das, was wir beobachtet haben, ist sicherlich die Tatsache, dass Investoren wahnsinnig fokussiert sind auf Profitabilität. Die wollen Wachstum sehen, aber die wollen auch ein profitables Unternehmen, das Cashflows generiert, sehen. Und die wollen keine Fantasie, dass es irgendwie mal einen Turnaround geben wird und Break-Even in 2 Jahren und so weiter. Das fliegt einfach nicht. Das heißt, ich glaube, viele von den Fintechs auch hierzulande haben sich jetzt intern irgendwie neu kalibriert und sagen, naja, wir müssen zuerst mal diesen Pfad zu Profitability wirklich fundamentieren und den klarstellen, bevor wir wirklich ein glaubwürdiger Börsekandidat sind. Und das bedeutet natürlich, dass viele vielleicht das vorgehabt hätten, früher schon zu gehen, aber da wird auch ein gewisser Zeitrahmen erforderlich sein, um die Businessprofile so profitabel zu haben und nachhaltig glaubwürdig diesen Cashflow-Anspruch gewährleisten zu können.
Auch eine Firmenkultur zu verändern. Ne? Ich meine, die gleichen das Leute, die vielleicht in so einer Hyper-Wachstumsphase an Bord waren, sind vielleicht gar nicht die richtigen, um das Ganze umzukrempeln und profitabel zu machen.
Absolut, ja. Ich glaube, das und dann natürlich auch jetzt abgesehen von der Profitabilität der Anspruch eines, ich sage jetzt mal, professionellen Risikomanagements und regulatorischen Managements und so weiter. Da muss vieles erfüllt sein und zu einem wahrscheinlich höheren Standard erfüllt sein, als das in der Historie erforderlich war. Und das dauert halt auch Zeit, ja.
Bei Flix, dem Mobilitätsanbieter, ist ja öffentlich bekannt, dass ihr da als Investmentbank mit dabei seid. Die sozusagen peilen ein IPO an, 4,4 Milliarden steht als Bewertung da im Raum. Inwiefern könnte das für Deutschland nochmal so ein wichtiges Signal für die Tech-Szene auch sein?
Ja, ich glaube, das ist ein toller Name und sehr visibler Name und sicherlich ein wichtiger Barometer und sicherlich ein wertvoller Referenzpunkt ultimativ für den Markt, aber da ist sicherlich Flix nicht alleine.
Okay, das heißt, du siehst da auch noch andere Tech-Firmen, die sehr aktiv sich gerade vorbereiten.
Ja, ich glaube, für uns ist wichtig, da geht es gar nicht mal nur um Tech, sondern da geht es generell um das IPO-Umfeld, wo Leute wirklich den Kampfer sehen wollen, dass die Transaktionen gut fliegen, dass das funktioniert, die richtige Investorenbasis reinkommt. Ob das jetzt Tech oder Non-Tech ist, ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Aber für uns ist wichtig, dass der Markt eben die Confidence und das Vertrauen gewinnt und generiert auch, Transaktionen zu unterstützen.
Mit Renk hat ja ein Player den Börsengang relativ kurzfristig abgesagt. Inwiefern wirft das eine Stimmung auch wieder in eine andere Richtung?
Ich glaube jetzt gar nicht mal so zentral, weil da gibt es sicherlich Sonderthemen. Das Timing war sicherlich sicherlich auch nicht einfach. Da geht es zentral um, wo ist die Bewertung, die hier unterstützt wird oder nicht. Und sicherlich so auch, dass die Investoren und Eigentümer nicht zu jedem Preis auch verkaufen müssen. Ja, insofern ist es, glaube ich, ganz legitim, dass in einem schwierigen Marktumfeld die eine oder andere Transaktion mal angetestet wird und probiert wird und nicht jede muss gemacht werden. Ich glaube, das war ganz rational erklärt und auf Basis der Preispunkte der jeweiligen Comparables durchaus verständlich, warum man das in diesem Marktfenster nicht auf Biegen und Brechen versuchen muss.
Mit JP Morgan kauft ihr auch immer wieder oder beteiligt euch an Finanzunternehmen oder kauft sie. Inwiefern schaut ihr euch da jetzt in so einem Markt, wo die Bewertungen ja runtergekommen sind, teilweise schon, inwiefern schaut ihr euch da noch aktiver um? Weil jetzt wäre eigentlich die Zeit da voll.
Ja,
ist, reinzugehen.
Ist interessant, dass du es ansprichst. Wir denken gar nicht mal so, weil wir sagen, wir sind eigentlich wahnsinnig selektiv, wenn wir Unternehmen kaufen. Die müssen wirklich strategisch gut ins Portfolio passen. Da ist jetzt sozusagen der Value-Buy wesentlich unwichtiger, als ob das richtige Team ist, die richtige Product-Suite und so weiter. Also nur weil die Bewertungen jetzt runtergegangen sind, wirst du hier morgen nicht sehen, die jetzt dann irgendwie doppelt so viele Unternehmen akquirieren wollen wie zuvor. So denken wir eigentlich gar nicht. Es ist eher wirklich wichtig, worum geht's, macht das Sinn, brauchen wir das wirklich? Weil unser Bias ist tendenziell immer organisch, das Business voranzutreiben. Und dann zu investieren und die richtigen Leute zu bringen und so weiter.
Nichtsdestotrotz kann man ja sagen, wenn eine Firma vor 18 Monaten noch aus eurer Sicht zu teuer war, die spannend ist, könnte man jetzt ja sagen, okay, dann ist jetzt die Chance, da irgendwie reinzugehen.
Könnte man so sagen, ja.
Okay, das heißt, ihr guckt euch da weiter.
Das ist ein ganz normales Business für uns, dass wir immer ein Radar haben, wer ist potenziell relevant, wo könnte man Verstärkung brauchen. Aber das ist keine Richtungsänderung, nur weil der Markt andere Bewertungen zulässt.
Ja. Nichtsdestotrotz, also merkt ihr wahrscheinlich auch als Investmentbank, dass sehr viel mehr quasi verkaufen wollen, verkaufen müssen und unterwegs sind.
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, viele von den etablierten Unternehmen in dem Bereich sind recht gut aufgestellt, ehrlich gesagt. Viele haben Fundraising-Runden gemacht, entweder im letzten Jahr oder davor und haben einen guten Runway und haben gar nicht mal so die massive Pressure. Und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Spieler, die weniger gut aufgestellt sind, die einen höheren Druck haben. Aber eigentlich sind wir relativ gut überrascht oder positiv davon überrascht, dass die etablierten Namen nicht schlecht vorbereitet sind.
Vorbereitet auf was? Auf diese Phase zu durchstehen,
genau,
oder?
Genau. Ja.
Okay. Im Sommer war es ja so, dass der JP Morgan CEO Jamie Dimon nach Berlin gekommen ist und da auch sozusagen erstmals sich zu den Plänen öffentlich geäußert hat, was die Digitalbank angeht, sozusagen mit Expansion in Deutschland. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive nochmal ein bisschen erzählen, wie lief das im Hintergrund und was war auch die Resonanz aus der sozusagen aus den anderen Hochhäusern hier? Wir sitzen ja hier in Frankfurt. Das wird ja sehr genau beobachtet, was ihr da macht.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht viel Neues dazu zu sagen. Wir sind da am Arbeiten, haben ein Team in Berlin und werden das auch weiter ausbauen. Sind aber noch nicht so weit, dass wir wirklich über Markteintritt konkret nachdenken können oder eine Zeitachse wirklich nennen können. Aber in der Tat, wir machen die Vorbereitungsarbeiten und das läuft eigentlich nach Plan und sehen Potenzial für uns als Chase hier in den Retailbank-Markt einzusteigen. Die Resonanz ist sicherlich, beobachten uns viele Mitbewerber aus anderen Banken, aus anderen Organisationen und so weiter. Und einige Stakeholder sind natürlich hier sehr hellhörig, was wir als Gruppe hier machen wollen. Wie gesagt, wir sind hier total besonnen, machen unsere Hausaufgaben, versuchen, wie wir das immer machen, wenn wir was starten, dann vernünftig zu starten und mit einem gut durchdachten, gut aufgegleisten, gut mit Technik hinterlegten Offering. Und sehen uns aber eher als komplementärer Beitrag zu dem deutschen Bankenmarkt und jetzt nicht unbedingt als, okay, wir kommen jetzt rein und haben genau die Targetgruppe und die wir so verdrängen, sondern wir versuchen zum gegebenen Zeitpunkt, wenn wir ready sind, unser Bestes zu geben und durch ein gutes Offering zu überzeugen und schauen dann, wie das läuft. Ja.
Aber inwiefern könnte das komplementär sein? Wir hatten ja aber im letzten Podcast auch schon gesprochen, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt zu wenig Banken hat.
Nee, Deutschland hat mehr als ausreichend Banken, aber wir haben das ähnlich in unserem Commercial Banking Bereich auch gesehen, wo JP Morgan oft mal wirklich komplementär ist, wo Kunden bei einer Landesbank seit Ewigkeiten eine Bankbeziehung haben, aber sagen, okay, wir wollen eigentlich irgendwie internationalen Zahlungsverkehr machen oder wir wollen Handel betreiben oder wir wollen Currency Hedging machen etc., wo wir dann tendenziell als komplementärer Anbieter reinkommen können. Im Retailmarkt, wie kann das ausschauen? Das könnte ausschauen, dass Leute einfach sagen, naja, wir wollen vielleicht eine zusätzliche Bankverbindung haben und da wollen wir dann eben zum Beispiel auf längere Sicht Handel betreiben oder wollen unterschiedliche Währungen bespielen und so weiter. Also mal schauen, aber die JP Morgan Strategie ist typischerweise nicht unbedingt hier mit der Brechstange reinzugehen und Wettbewerber im gleichen Segment wirklich zu verdrängen, sondern einfach zu schauen, wo können wir was mehr leisten und Mehrwert bieten und ein breiteres Offering liefern oder vielleicht eben diesen internationalen Connect zu bringen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Wenn man sich jetzt so Großbritannien anguckt, in dem Markt seid ihr ja schon unterwegs. Wen sprecht ihr da an?
Ja, also das lief übrigens extrem gut an in UK. Für Chase sind wir sehr, sehr happy, wie gut das angelaufen ist. Wen sprechen wir an? Wir sprechen an, ich sage jetzt mal, eine Bevölkerungsgruppe zwischen 25 und 50 Jahren tendenziell, die sagen, okay, wir wollen ein Top-Online-Banking-Offering haben, aber wir wollen das haben bei einer Bank, wo wir echt Vertrauen haben. Und JP Morgan als größte westliche Bank der Welt mit einem riesen sicheren Balance-Sheet ist da oft mal gut geeignet zu sagen, okay, dieser Brand vertraue ich mein Geld an und nicht nur wenig Geld, sondern auch wirklich eben signifikante Summen, wo Kunden dann auch sagen, okay, da bin ich auch komfortabel, mein Leben drüber abzuwickeln. Also mein Gehalt kommt da rein, meine Zahlungen laufen da raus, unsere Sparkonten laufen auch extrem gut an, weil eben das Thema Sicherheit und Vertrauen und hier eine große Brand im Hintergrund zu haben, in UK gut funktioniert hat.
Und die Leute wickeln dann da, ist quasi ihr Gehaltskonto, die traden damit oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau so. Also wirklich eigentlich dann ein relativ umfassendes Angebot an Girokonten und Savings Accounts, wo man eben das Leben durchaus abwickeln kann und wo man auch ruhig schlafen kann, wenn man da ein bisschen mehr Geld auf dem Savings Account hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein differenzierender Faktor, wo wir sagen, wir wollen eigentlich genauso agil und jung und peppig sein wie eine Neobank und auf der anderen Seite die Sicherheit einer großen Bank im Hintergrund liefern.
Okay, aber das hört sich für mich jetzt nicht so komplementär an, sondern eher als wärt ihr schon Vollbank-Angebot, was als einziger Anbieter für mich theoretisch alles abdecken kann.
Rein theoretisch ja, aber ich glaube, wir beobachten sicherlich, dass viele Kunden switchen ja nicht von heute auf von einem Account zum anderen, sondern sagen, okay, das ist meine Hauptbankverbindung, aber ich nehme eine zweite Bankverbindung. Und drum sagen wir oft mal, gehen wir davon aus, dass Leute sagen, okay, man läuft mal mit mehreren Konten an parallel und schaut dann, wo ist es am effizientesten, wo habe ich das beste Vertrauen, wo bekomme ich die besten Zinsen und so weiter. Also ist, glaube ich, kein Ersatz für Bestandskonten, sondern eben doch komplementär. Und über Zeit muss man sich dann behaupten.
Weil am Ende wird die große Wertschöpfung ja bei ein, zwei Konten, wahrscheinlich bei einem Konto stattfinden. Also eins wird dann, da läuft das Gehalt vielleicht noch drauf, dann geht quasi die ein paar Rechnungen ab und ein Konto ist dann für die ganzen täglichen Ausgaben, fürs Trading, für die Zinsen. Das ist dann wahrscheinlich ja das, wo die für die große Wertschöpfung stattfindet.
Ich glaube, das stimmt und ich glaube, über Zeit kann man sich dann überlegen, wenn Leute traden wollen etc., vielleicht gibt es dann zwei Konten und zwei unterschiedliche Anwendungsbereiche. Aber der Anspruch von uns wird ähnlich sein wie in England, dass wir ein breites Offering haben. Ob das alles auf einmal da ist, sei noch dahingestellt. Aber die Intention ist schon, ein breites Offering zu geben und Leute können dann selber entscheiden, ob sie es attraktiv finden oder nicht.
Wie wird das, was sozusagen die technische Infrastruktur angeht, laufen? Wird das praktisch von Scratch nochmal aufgebaut? Nutzt ihr da quasi die Tech aus Großbritannien oder wird hier lizenzmäßig und techmäßig alles neu aufgebaut?
Dazu sagen wir eigentlich momentan nichts, wie wir das technisch machen. Aber ich glaube, man kann selber Annahmen treffen, dass wenn man das erfolgreich in England hochgezogen hat, dass man sicherlich da viel gelernt hat und viel auf das erfolgreiche Konzept aufbauen kann.
Ja. Guckst du dir denn persönlich auch so Neobanken in Deutschland an? Also hast du da bei N26 irgendwie so ein Konto und guckst, wie die bestimmte Sachen machen, oder?
Nee. Nee. Okay. Nee. Wir haben genug Leute, die sich da beschäftigen damit, mit Product Positioning und Product Design und so weiter. Also klar machen wir das, aber ich habe jetzt da nicht herumgefischt bei unterschiedlichen Anbietern und nicht wirklich selber die Experience gesammelt.
Ja. Wie kann man sich da so deine Arbeit als Deutschland-Chef vorstellen? Weil es gibt ja viele Hüte, merkt man jetzt schon in dem Podcast, IPOs, Exit Funding Rounds, auf der anderen Seite dieses Digitalbank-Business, dann habt ihr auch noch so ein Business für vermögende Kunden.
Genau.
Inwiefern teilt sich da deine Verantwortlichkeit eigentlich auf?
Ja, nee, super, super spannender Job. Bin ich extrem happy, das machen zu dürfen für JP Morgan. Es ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Wir haben natürlich viele strategische Dialoge mit unseren Kunden. Da stimmt, da ist das ganze Thema Investment Banking dahinter, Kapitalmarkt, M&A-Transaktionen etc. Aber das Schöne ist, unsere Plattform ist eben sehr breit. Wir haben eben Asset Management, Private Banking. Wir haben einen großen Payments-Bereich, das ist der Zahlungsverkehrsbereich, der uns sehr wichtig ist. Wir haben Commercial Banking und wir haben natürlich auch dann perspektivisch das Thema Retail Banking mit Chase. Also es sind sehr viele unterschiedliche Bereiche und meine Rolle hier ist sicherzustellen, dass wir das Business im Land nach vorne bringen, dass wir holistisch denken, dass ich Leute vernetze intern und natürlich das Wachstum vorantreibe und die richtigen Leute an Bord bringe, motiviere und stimuliere und auch natürlich challenge. Und insofern, der Fokus variiert immer. Kein Tag ist gleich wie der andere. Das ist immer relativ unvorhersehbar. Aber für mich ist eben wichtig, eine Grundstrategie zu fahren und ultimativ unsere Brand und unsere Franchise nach vorne zu bringen.
Hm. Alles klar, das behalten wir auf jeden Fall genau im Blick, auch wie es mit der Retailbank dann in den nächsten Monaten weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Stefan, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke dir, Kasper.